SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Aargauer Polizei zerschlägt einen Dopinghändlerring und beendet dessen Geschäft mit Fitness und Schönheit. Wie groß ist das Problem von Doping im Breitensport? Wir fragen nach. Umweltverbände und Anwohner des AKWs Betznau sind alarmiert und gehen vor Gericht.
Betznau darf nie wieder in Betrieb gehen.
Bei einem schweren Erdbeben wäre das AKW eine Gefahr, sagen sie. Das Verhältnis zwischen Ost und West beschäftigte ihn ein Leben lang. Jetzt ist Egon Bahr tot.
Ich wollte mich zurückziehen, ich kann mich so schwer zurückziehen und habe immer noch zu tun. Und wenn Sie sich umsehen, da gibt es noch immer sehr viel Unerledigtes. Also ich bin ehrlicherweise, muss ich sagen, 4 Tage bestimmt im Büro.
Mit Willy Brandt entspannte er die Fronten im Kalten Krieg. Wir wiederholen das letzte Tagesgespräch mit Egon Bahr um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Für die Aargauer Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei ist es ein großer Erfolg. Ihnen ist eine Gruppe von Händlern ins Netz gegangen, die verbotene Substanzen, Dopingmittel, in einem Labor hergestellt haben. Die Aufputsch- und Aufbaumittel hatten sie danach in mehreren Kantonen verkauft. Aarau-Korrespondenz Alex Moser.
Schränkeweise Dosen mit Pillen und Ampullen mit Flüssigkeiten hat die Aargauer Staatsanwaltschaft konfisziert. Wachstumshormone, Anabolika, Appetitzügler, Potenzmittel und andere illegale Medikamente. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft gegen 10 Personen ein Strafverfahren eröffnet. 2 der Hauptbeschuldigten, ein 56-Jähriger und ein 45-Jähriger, sind noch immer in Untersuchungshaft. Die Aktion sei in mehreren Kantonen erfolgt, sagt Sandra Zuber von der Aargauer Oberstaatsanwaltschaft.
Wir haben zeitgleich in den Kantonen Solothurn, Bern und Aargau Hausdurchsuchungen durchgeführt. Das war im März. Bis im Juli folgten dann weitere Hausdurchsuchungen in den Kantonen Zürich und Luzern. Und das ist ein Riesenerfolg, was wir dort an illegalen Dopingsubstanzen wie aber auch an Wertgegenständen sicherstellen und beschlagnahmen konnten.
Fahrzeuge, Gold und Silber im Wert von mehreren 100.000 Franken hat die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Diesem Dopingring auf die Spur gekommen ist die Aargauer Justiz durch einen anderen Fall. Vor 3 Jahren wurde ein Händler verhaftet, der mit illegalem Handel ebenfalls hohe Umsätze erzielt hatte. Möglich, dass durch den aktuellen Fall noch weitere Händler auffliegen könnten.
Das ist noch Gegenstand von den laufenden Ermittlungen. Also zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht sagen, ob plötzlich ein Hinweis in eine neue Richtung geht. Alles Weitere wird sich dann noch zeigen.
Wer die Abnehmer der illegal produzierten Mittel sind, weiß die Staatsanwaltschaft Aargau nicht. Denn der private Konsum solcher Mittel als Amateursportler ist nicht strafbar.
Alex Moser. Und wie groß das Problem von Doping im Amateurbereich in der Schweiz ist, weiß im Land niemand. Das sagt der Chef von Anti-Doping Schweiz gleich bei uns im Rendezvous. Nach den weiteren Meldungen des Mittags, bitte, Karin Britsch.
Anwohner des AKWs Betznau und Umweltorganisationen haben rechtliche Schritte gegen die Atomaufsichtsbehörde ENSI eingeleitet. Ihr Ziel, das Kernkraftwerk Betznau, soll abgeschaltet werden. Sie argumentieren, das Atomkraftwerk würde einem schweren Erdbeben nicht standhalten. Eine Analyse von 2011 habe gezeigt, dass bei einem Beben unzulässige Mengen radioaktiver Strahlung freigesetzt würden. Die beiden Reaktoren von Betznau seien nur noch in Betrieb, weil das ENSI die Strahlenschutzgrenzwerte falsch anwende. Deshalb verlangen 15 Anwohner und die Organisationen nun in einem formalen Gesuch, dass das ENSI dem Kernkraftwerk im Kanton Aargau die Betriebsbewilligung entzieht. Die Mehrwertsteuer auf Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen wird nicht rückwirkend zurückerstattet. Nur wer seit April zu viel bezahlt hat, erhält sein Geld zurück, wie das Bundesamt für Kommunikation BAKOM entschied. Hintergrund des Entscheids: Ein Mann hatte sich geweigert, auf die Empfangsgebühren 2,5% Mehrwertsteuer zu zahlen und ging bis vor Bundesgericht. Dieses gab dem Mann Recht und entschied, ab dem 1. Mai 2015 darf auf die Gebühren keine Mehrwertsteuer mehr erhoben werden. Offen ließ das Bundesgericht aber, ob das Geld, das bis am 1. Mai zu viel bezahlt worden war, zurückerstattet wird. Das BAKOM hat sich nun dagegen entschieden. Der frühere deutsche SPD-Politiker Egon Bahr ist tot. Bahr starb im Alter von 93 Jahren, wie die Sozialdemokratische Partei mitteilt. Bahr galt in den 1960er und 70er Jahren unter dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt als Baumeister der westdeutschen Ostpolitik. Dabei ging es um eine Annäherung an die DDR und um bessere Beziehungen zur damaligen Sowjetunion. Später war Bahr auch Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Regierung von Helmut Schmidt. An dem Bombenanschlag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind gemäß Polizeiangaben mindestens 10 Personen beteiligt gewesen. Gefahndet wird nach einem Hauptverdächtigen, der Ausländer sein soll. Laut Einschätzung der Militärregierung ist der Anschlag sehr wahrscheinlich, aber nicht das Werk internationaler Terroristen. Bei der Explosion vom Montag beim zentralen Erevan-Schrein waren 20 Menschen getötet worden. Der Handel zwischen der Schweiz und dem Ausland ist im Juli zurückgegangen. Wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt, sanken die Exporte im Vergleich zum Vormonat um 7%. Vom Rückgang betroffen waren rund 80% der Exportbranchen. Die Importe verringerten sich um 8%. Dieses Minus sei auf die tieferen Preise für ausländische Produkte zurückzuführen. Insgesamt wurde auch im Juli mehr exportiert als importiert. Der Handelsbilanzüberschuss betrug 3,7 Milliarden Franken. Die türkische Währung ist erneut eingebrochen. Für einen Franken bekam man heute zeitweise 3,10 Lira. Noch nie war die türkische Lira so tief bewertet. Auch im Vergleich zu Dollar und Euro ist die Lira auf einem Rekordniveau. Devisenhändler machten unter anderem die politischen Unsicherheiten im Land dafür verantwortlich. In der Türkei kommt es wahrscheinlich zu Neuwahlen, weil die bisher allein regierende AKP keinen Koalitionspartner gefunden hat. Die Wahlkommission schlug heute vor, allfällige Neuwahlen am 1. November abzuhalten. Das Wetter. Heute ist es wechselhaft mit Sonne und Wolken in den Bergen. Im Osten der Schweiz regnet es ganz vereinzelt. Im Süden ist es oft sonnig. Morgen scheint dann in der ganzen Schweiz meist die Sonne. Die Höchstwerte liegen morgen bei 24 bis 26 Grad.
Zurück zum Thema Doping im Breitensport. Ampullen und Pillen von Anabolika bis Viagra haben die Verdächtigen in einem Labor im Kanton Aargau also illegal hergestellt und vertrieben. Auf das Labor der Dopinghändler sind die Strafvermittler gestoßen, weil sie in einem ähnlichen Fall gegen einen Betreiber eines Fitnessstudios in Villmergen ermittelt haben. Doping im Fitnessstudio bei Amateuren, ist das gang und gäbe? Ich habe Matthias Kamber, Direktor von Anti-Doping Schweiz, gefragt, ob er überrascht sei vom heutigen Fund.
Nein, eigentlich nicht, denn wir sehen, dass eigentlich weltweit das Gewinn mit Dopingmitteln sehr stark ist, das vergleichbar mit anderen Drogen. Aber die Chance, erwischt zu werden, ist viel kleiner. Also das Risiko ist klein, das Gewinn ist hoch. Und da überrascht mich das nicht, dass derartige Händlerringe aufliegen. Bin froh, wenn das dann erfolgt.
Gibt es denn jemanden, der überhaupt eine Übersicht hat, wie viel in der Schweiz auf privater Basis gedopt wird?
Nein, das weiß man nicht. Ich hoffe eigentlich, dass Sie zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit etwas machen können, eine Erhebung oder so. Wir haben erste Gespräche schon geführt, aber noch nichts Konkretes. Denn ich denke, wir müssen schon mehr darüber wissen und der Breitensport, dort gilt das Prinzip der straflosen Selbstschädigung, aber trotzdem könnte es ein eventuell ein Gesundheitsproblem sein. Wir wissen das einfach nicht.
Das heißt, Sie fänden es auch wichtig, wenn man eine Übersicht hätte, wer wie viel Doping einnimmt?
Ja, eigentlich schon, denn wenn man die Einfuhrstatistik von illegalen Heilmitteln anschaut, dann ist an erster Stelle sind Viagra-Potenzmittel, an zweiter Stelle sind Schlankheitsmittel und bereits an dritter Stelle sind Anabolika, also diese Kraftaufbaumittel. Aber wir wissen nicht, wie weit das Problem verbreitet ist, zum Beispiel in Fitnesszentren, zu Hause alleine. Ob wenn ein Jugendlicher zum Beispiel besser aussehen will, da wissen wir zu wenig. Es könnte zum Beispiel ein Gesundheitsproblem sein. Schweden stuft das als Gesundheitsproblem ein. Die haben Zahlen, aber wir haben nichts davon.
Gibt es eigentlich eine Regel oder eine Annahme aufgrund der Daten aus anderen Ländern? Sind es eher jüngere Menschen, die sich sozusagen dem Körperkult verschrieben haben oder eher ältere Menschen, die noch einiges leisten möchten im Alter nach, nach 50?
Ich denke, es sind beides. Also die Zahlen aus Schweden zeigen, dass in den Schulen vor allem Jugendliche, also männliche Jugendliche Anabolik verbrauchen. Es gibt Zahlen, die sagen so zwischen 3-5%. Nicht wegen Sport, sondern vor allem wegen Körperbewusstsein, besser Körperbau. Ich denke aber auch, wenn ich die beschlagnahmten Produkte anschaue, das sind auch so Jungbrunnenhormone dabei, dass dann auch die zweite Gruppe dann eher vielleicht die älteren Herren so ab 50 sind, die noch eben besser aussehen wollen, potenter sein wollen und so weiter.
Was sind eigentlich die gesundheitlichen Risiken bei einer solchen Einnahme von Dopingmitteln?
Das kommt ganz auf das Dopingmittel an, aber die Hauptsache, die wir sehen, das sind vor allem Anabolika und das vor allem bei Jugendlichen können die schwere Nebenwirkungen haben, wenn man noch im Wachstum ist. Die Anabolika fördern Muskelwachstum, bei Männern geben sie aber auch Hodenprobleme, Samenproduktion wird gestoppt teilweise, Hoden verkleinert. Bei Frauen gibt es stärkere Körperbehaarung, tiefere Stimmen und teilweise eben irreparable Schäden, die man als Jugendlicher eigentlich gar nicht weiß.
Sagt Matthias Kamba von Anti-Doping Schweiz im Rendezvous. Und das erwartet Sie noch in der Sendung. Angst vor der radioaktiven Bestrahlung. Anwohner des AKW Betznau wehren sich. Wenn Griechenland das EU-Hilfsgeld gleich wieder den Gläubigern abgeben muss, hilft ein Thurgauer der Bevölkerung mit dem Nötigsten.
Hier sind beispielsweise zwei Behälter mit Kontaktflüssigkeit für ein EKG-Gerät. Kistenweise haben wir Gipsmaterial, wir haben Verbandsmaterial, es sind Tupfer dabei, was halt in einer Praxis benötigt wird.
Der serbische Präsident ruft die Nachbarstaaten zur Versöhnung auf. Eine an sich sympathische Geste, jedoch mit Hintergedanken. Und Blick zurück auf ein Leben für die Versöhnung. Der Nachruf auf Egon Bahr und das Tagesgespräch vom letzten Jahr mit ihm. Bei einem schweren Erdbeben wäre das Atomkraftwerk Betznau nicht genug sicher, kritisieren Atomkraftgegner und Anwohner. Die Umgebung würde zu stark radioaktiv verstrahlt. Die Kritik richtet sich gegen die Atomaufsichtsbehörde ENSI. Diese wendet die Strahlenschutzvorschriften falsch an. Die Atomkraftgegner lassen die Arbeit des ENSI deshalb nun gerichtlich überprüfen. Christian von Burg.
Deutschland. Der Tipp kam aus Deutschland. Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass die Schweizer Nuklearaufsichtsbehörde ENSI methodisch falsch arbeite. Das sagt der ehemalige Nationalrat und Atomkritiker Rudolf Rechsteiner. Eine langwierige Analyse habe jetzt gezeigt, dass die Verstrahlung der Bevölkerung rund um Betznau bei einem schweren Erdbeben wirklich zu groß wäre.
Das ENSI hat selber gesagt, bei einem Erdbeben treten maximal 78 Millisievert ein. Der richtige Grenzwert ist 1 Millisievert, das heißt, Betznau darf nie wieder in Betrieb gehen.
Greenpeace und zwei weitere atomkritische Organisationen haben heute im Namen von 15 Anwohnerinnen und Anwohnern des Kernkraftwerks rechtliche Schritte eingeleitet. Im Kern werfen sie der Behörde vor, das Gesetz zu verletzen, indem sie die vom Bundesrat vorgegebenen Grenzwerte für den Strahlenschutz nicht richtig anwende. Es komme noch ein weiterer Punkt dazu, sagt Rechsteiner. Für die Bemessung der Verstrahlung gelte derzeit nur die Zeit während eines Jahres nach einem Unfall. Fukushima und Tschernobyl hätten aber gezeigt, dass die Verstrahlung viel länger dauere.
Bei Cäsium haben wir Halbwertszeiten von 30 Jahren. Das heisst, das ENSI verwendet nur einen Bruchteil der effektiven Dosis, um den AKWs den Weiterbetrieb zu erlauben.
Die beratende Kommission des Bundesrates, die Kommission für nukleare Sicherheit, habe zudem auf das Problem aufmerksam gemacht. Geschehen sei aber nichts, sagt Rechsteiner. Er kommt deshalb zu einem vernichtenden Urteil.
Das ENSI versteckt und vertuscht und verletzt die Gesetze.
Radio SRF hat das ENSI heute Morgen früh von diesen Vorwürfen in Kenntnis gesetzt. Bisher wollte sich die Behörde nicht dazu äußern. Die Gegner des Kernkraftwerkes geben sich siegesgewiss. Juristisch sei die Sache eindeutig. Sie wollen ihre Klage bis vor Bundesgericht tragen. Ein definitiver Entscheid dürfte also erst in 2-3 Jahren vorliegen. Dass die Gegner jetzt ausschließlich auf Betznau schießen, obwohl der Sachverhalt auch die Berechnung für alle anderen Kernkraftwerke betrifft, ist ein klares Zeichen dafür, dass es auch eine politisch motivierte Klage ist. Die Gegner platzieren sie in die heiße Phase, jetzt, da der Ständerat bald definitiv darüber entscheidet, ob er feste Laufzeiten für die Kernkraftwerke festsetzen will oder nicht. Für die AXPO, die Betreiberin von Betznau, kommt die Klage sehr ungelegen. Sie investiert derzeit 700 Millionen Franken, um das Kernkraftwerk noch mehr als ein Jahrzehnt länger betreiben zu können. Betznau, das älteste Kernkraftwerk der Welt, steht derzeit aber unter besonderer Beobachtung. Mitte Juli musste Block 1 abgeschaltet werden, weil die Techniker in den Stahlwänden des Reaktordruckbehälters Unregelmäßigkeiten festgestellt haben. Betznau 1 liefert frühestens Anfang nächstes Jahr wieder Strom.
Tausende Migranten, die versuchen, vom französischen Calais aus unter dem Ärmelkanal nach England zu gelangen. Viele, die sich dabei verletzen, einige, die sterben. Das sind die Bilder der vergangenen Wochen. Unterdessen ist es offenbar etwas ruhiger geworden. Um aber eine erneute Eskalation in Calais zu verhindern, sollen künftig britische und französische Polizisten gemeinsam gegen Schleuser am Eurotunnel vorgehen. Frankreich und Großbritannien haben beschlossen, eine gemeinsame Kommandozentrale einzurichten. Reine Kosmetik sei das und erst noch am falschen Ort, findet unser Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot.
Eine gemeinsame Kommandozentrale der britischen und der französischen Polizei in Calais. Das ist nun also die jüngste Phase des britischen Abwehrdispositivs gegen die am Ärmelkanal gestrandeten Flüchtlinge und Migranten. Die britische Seite erhofft sich davon zusätzliche Erfolge gegen Schlepperbanden. Rasierklingendraht, Spürhunde und Sicherheitspersonal haben bisher zwar das Ausmaß des nächtlichen Ansturms verringert, aber das Problem natürlich nicht gelöst. Allein, es handelt sich um reine Kosmetik, um politisch motivierten Aktivismus, der das stramme Rückgrat der konservativen Regierung in London unter Beweis stellen soll. Die Übung findet allerdings am falschen Objekt statt. England hat tatsächlich ein Einwanderungsproblem, aber es wird nicht von Flüchtlingen aus Nordafrika oder dem Nahen Osten verursacht, sondern von den rund 2 Millionen legalen Einwanderern, die im Verlauf des letzten Jahrzehnts eine bessere Zukunft im Vereinigten Königreich gefunden haben. Die Integration dieser Polen, Balten und anderer Osteuropäer in die Gesellschaft stellt keine Herausforderung dar, wohl aber ihre alltäglichen Bedürfnisse. Seit 2004 haben britische Regierungen zwar vom Wachstumsschub profitiert, den die zusätzlichen Einwanderer auslösten, aber sie versäumten es hartnäckig, neue Schulen, neue Spitäler und vor allem neue Wohnungen zu bauen. Deshalb empfindet die einheimische Bevölkerung in gewissen Ballungszentren einen Überdruck und sucht ihr Heil bei der United Kingdom Independence Party. Die Abschreckungsmaßnahmen um Calais haben daher in erster Linie den Zweck, der britischen Bevölkerung Kompromisslosigkeit bei der Einwanderung vorzugaukeln. Wenn das überdies die Möglichkeit birgt, der EU im Allgemeinen und den Franzosen im Besonderen einen politischen Nasenstüber zu versetzen, dann umso besser.
Martin Aliot. Und damit zur anderen Baustelle in der EU. Nach Griechenland fließen wieder Hilfsgelder. Die ersten 13 Milliarden Euro aus dem dritten Hilfspaket sind ausbezahlt. Das meiste Geld fließt aber gleich weiter oder quasi zurück an die Gläubiger. Athen muss das meiste davon gleich wieder ausgeben, um die Schulden zu begleichen. Für die griechische Bevölkerung bleibt damit die Situation angespannt. Viele Güter werden nicht mehr ins Land geliefert, weil niemand sie bezahlt. Vor allem in Spitälern fehlt es am nötigsten. Privates Engagement heißt deshalb die Devise des Thurgauers Jakob Kuhn. Mit dem Verein Griechenlandhilfe Schweiz sammelt er medizinische Hilfsgüter, um sie nach Griechenland zu bringen. Philipp Inauen.
Grenzübergang auch im St. Galler Rheintal. Lastwagen und Autos überqueren den Rhein und damit die Grenze zu Österreich. Auf einem Parkplatz gleich vor dem Zoll wartet Jakob Kuhn, Präsident des Vereins Griechenlandhilfe Schweiz. Sein Auto ist gefüllt mit Kisten und Hilfsmaterial, das er und sein Verein gesammelt haben. vor allem Material für Spitäler und Ärzte in Griechenland.
Wir haben von einer Praxisauflösung haben wir ganz viel einwandfreie Dinge bekommen, die ein Arzt verwenden kann. Hier sind beispielsweise zwei Behälter mit Kontaktflüssigkeit für ein EKG-Gerät. Kistenweise haben wir Gipsmaterial hier beispielsweise für Verletzungen. Wir haben Verbandsmaterial, es sind Tupfer dabei, was halt in einer Praxis benötigt wird.
Dass sich der 59-Jährige für die griechische Bevölkerung engagiert, habe mit seinen Reisen in der Vergangenheit zu tun.
Seit über 10 Jahren bin ich mit meiner Frau in Griechenland verliebt. Wir fahren urlaubsbedingt dahin und genießen die Leute, die Gastfreundschaft und haben gesehen, wie sich das Elend da ausbreitet. Den Leuten fehlt es an so vielem.
Und deshalb habe er im Juni den Verein Griechenlandhilfe Schweiz gegründet, nach dem Vorbild des gleichnamigen österreichischen Vereins. Der Schweizer Verein sei noch im Aufbau, habe ein paar hundert Franken in der Kasse und bestehe hauptsächlich aus dem 5-köpfigen Vorstand, der ehrenamtlich arbeite. Das gesammelte Material bringt Jakob Kohn deshalb nicht selber nach Griechenland. Er zählt auf die Hilfe von Erwin Schrümpf vom österreichischen Verein, der soeben eintrifft.
Hey Erwin, servus.
Hier war's.
Wie geht's?
Ja, mir geht's gut und euch?
Fein.
Erwin Schrümpf fährt seit 3 Jahren monatlich mit Kleinbussen nach Griechenland und liefert das gesammelte Material an 18 verschiedene Spitäler, Kinder- oder Behindertenheime. Am Sonntag kehrte er von seiner letzten Fahrt zurück. Die Lage vor Ort habe sich in den letzten Wochen verschlechtert, sagt er.
Die Situation hat sich insofern verschärft, dass wir gesehen haben, dass keine Milchprodukte mehr geliefert werden und Fleischprodukte nur mehr ganz eingeschränkt, weil einfach die Importeure nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechnungen zu bezahlen und somit auch nicht mehr in der Lage sind, irgendetwas zu importieren.
Der österreichische Verein sammelt und transportiert deshalb seit kurzem auch Babynahrung oder andere Lebensmittel.
Ha? Ich hab viel.
Ja, gib her.
Schau mal, das ist ja
kommt nur drauf an, wie man es kriegt.
Auf dem Parkplatz laden Erwin Schrümpf und Jakob Kohn das Material des Schweizer Vereins um in den Kleinbus des Österreichers. Für Jakob Kohn ist es damit aber nicht getan. Er arbeitet derzeit in einem Teilzeitpensum als Informatiklehrer. 2 Tage pro Woche setzt er für den Verein ein. Er will sich weiter engagieren und den Verein so aufstellen, dass er weniger Zeit investieren müsse. Und Jakob Kohn will auch weiter sammeln, auch wenn er aus der Schweiz nicht alles nach Griechenland schicken kann, was notwendig wäre.
Wir können aus der Schweiz leider keine Medikamente nach dem EU-Raum bringen. Da sind die Zollvorschriften und die lokalen Vorschriften leider zu eng. Aber wir können mit Geld auch im EU-Raum oder vor Ort selber Medikamente kaufen und damit den Leuten helfen.
Das war jetzt alles?
Ja, das ist alles für den Moment. Ein Auto voll Hilfsgüter.
Packen wir es, fahren wir.
Der Bus ist voll, die nächste Fahrt der Griechenlandhilfe ist bereit. Über den Rhein und den Zoll geht es nach Österreich und dann alles Richtung Süden, Richtung Griechenland.
Die Gedenkfeiern 20 Jahre nach dem Kriegsende in Kroatien und Bosnien haben gezeigt, die Wunden des Krieges sind längst nicht verheilt. Die christlich-orthodoxen Serben, die katholischen Kroaten und die muslimischen Bosniaken sehen jeweils nur die Opfer der eigenen Volksgruppe und nehmen die anderen Religionsgruppen ausschließlich als Täter wahr. Ein Vorschlag zur Versöhnung kommt nun aus Serbien, ausgerechnet von einem früheren Hardliner, von Serbiens Regierungschef Aleksandar Vučić. Er regt einen gemeinsamen Gedenktag an. Christoph Wüthrich.
Vor 20 Jahren hat Aleksandar Vučić ganz anders geklungen. Er hat Sachen von sich gegeben, die nur ein Kriegstreiber sagt. Für jeden toten Serben werden wir 100 Muslime töten. Damals war er junger Abgeordneter einer extrem rechten, extrem nationalistischen Partei. Heute ist er Ministerpräsident und Anführer einer gemäßigten Partei, will Serbien in die EU führen und hat sich von den damaligen Ansichten mehrmals klar distanziert. Vučić schlägt vor, dass die Volksgruppen im ehemaligen Jugoslawien künftig alle gemeinsam jedes Jahr am gleichen Tag ihrer Opfer gedenken sollen.
Jedna dobra ideja koja bi vodila približavanju i boljoj spoznaji onoga što su pretrpeli drugi narodi.
Die Idee soll die Volksgruppen einander näher bringen und ihnen zeigen, was die anderen erlitten haben. Damit würden die anderen besser verstehen, warum wir Serben trauern, und wir würden die anderen besser verstehen. Vučić machte den Vorschlag nach seinen Erfahrungen bei der Gedenkfeier in Srebrenica zum 20. Jahrestag des dortigen Massakers. Vučić war auf dem Gräberfeld von einer Gruppe muslimischer Bosniaken mit Steinen und Flaschen angegriffen worden. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, lud er kurz darauf das dreiköpfige Staatspräsidium Bosniens nach Belgrad ein und empfing es dort betont gastfreundlich. Es dauerte aber nicht lange, dann brachen auch noch die Wunden des Konflikts zwischen Serben und Kroaten wieder auf. Am 5. August feierte Kroatien den 20. Jahrestag der Oluja-Offensive, mit der die kroatische Armee die aufständischen Serben besiegte. Und weil bei dieser Offensive unzählige Serben vertrieben wurden, rief Serbien den Tag zum nationalen Trauertag aus. Auch jetzt zählten beide Seiten wieder nur die eigenen Toten und zeigten kein Mitgefühl für die Opfer der anderen Seite. Vor diesem Hintergrund muss Vučićs Vorschlag gesehen werden. Eine sympathische Geste, möchte man meinen. Aber sehr schnell kamen die Absagen. Wir lassen uns keine Vorschriften machen, wann wir zu trauern und zu feiern haben. Wir tun das anderen gegenüber auch nicht. Diese kalte Dusche kam aus Kroatien von Regierungschef Zoran Milanovic. Auch Hashim Thaci, der Außenminister Kosovos und der oberste Vertreter der muslimischen Bosniaken Bakir Izetbegovic haben den Vorschlag inzwischen abgelehnt. Warum die große Skepsis? Für viele ist Vučić wegen seiner Vergangenheit grundsätzlich nicht glaubwürdig. Aber auch für jene, die ihm glauben, dass er kein Großserbien mehr will, gibt es ein Problem. Wenn jemand, der früher zu den Tätern gehört hat, jetzt nur über die Opfer reden will, zieht er den Verdacht auf sich, er wolle die Schuld einebnen, eine gleichförmige Masse formen, in der alle ein bisschen Opfer und ein bisschen Täter sind. Und Vučić muss sich die Frage gefallen lassen, wieso verbeugt er sich zwar vor den Opfern von Srebrenica, weigert sich aber, das Wort Völkermord in den Mund zu nehmen. Ein bosnischer Kommentator äußerte die Vermutung, Vučić gehe es wohl mehr darum, sich in der europäischen Öffentlichkeit als Politiker der Versöhnung zu inszenieren, als den gemeinsamen Gedenktag tatsächlich zu verwirklichen. Sonst nämlich hätte er die Idee zuerst mit wichtigen Vertretern aus Bosnien und Kroatien besprochen und nicht gleich in der Öffentlichkeit ausposaunt. Vučić weiß, ohne einen Beitritt zur EU bringt er Serbien nicht aus der wirtschaftlichen Not heraus. Er muss eine Gratwanderung machen. Er darf im Zusammenhang mit Srebrenica das Wort Genozid nicht in den Mund nehmen, weil er sonst innenpolitisch von rechts unter massiven Beschuss kommt. Und er muss genügend Gesten der Versöhnung machen, um sich die Unterstützung der wichtigen Leute in der EU nicht zu verscherzen. Das ist alles sehr berechnend. Aber auch die Machthaber in Kroatien und Bosnien machen eine ähnliche Gratwanderung zwischen nationalistischen Wählern und europäischen Partnern. Auf jeden Fall, eine echte Versöhnung kann es unter diesen Vorzeichen nicht geben.
Sie hören Rendezvous, es ist 1:02. Er gilt als Architekt der deutschen Ostpolitik, als Wegbereiter der Einheit, Egon Bahr. Der SPD-Politiker war ein enger Vertrauter von SPD-Kanzler Willy Brandt, ein kluger, scharfsinniger Taktiker. Nun ist Egon Bahr 93-jährig gestorben. Eine Würdigung von Daniel Voll.
Egon Bahr hat die Teilung Deutschlands und ihren Ursprung aus nächster Nähe erlebt. Als 20-Jähriger musste er für 2 Jahre in den Krieg. Diese Zeit habe ihn geprägt, sagt er später in einem Gespräch mit dem Schweizer Fernsehen.
Ich wollte überleben. Und als ich dann am Ende des Krieges in Berlin überlebt habe, auch den Einmarsch der Russen überlebt habe, war mein Gefühl, du wirst nach deinen Möglichkeiten und Fähigkeiten versuchen, das Deine beizutragen, damit eine solche Scheiße nie wieder passiert.
Nach dem Krieg beobachtet Egon Bahr das geteilte Deutschland, einige Jahre als Journalist für Zeitungen und Rundfunk. Als die Deutsche Demokratische Republik Berlin mit einer Mauer teilt, ist Bahr Sprecher von Willy Brandt, dem damaligen Bürgermeister Westberlins. Die entscheidende Phase dann, die Annäherung zwischen Deutschland auf der einen, Sowjetunion und DDR auf der anderen Seite, prägt er unter Kanzler Willy Brandt maßgeblich mit. Den Ursprung dieser Politik datiert Egon Bahr später auf den 26. Juni 1963, den Tag, als US-Präsident John F. Kennedy Berlin besucht und dort ruft: Ich bin ein Berliner. Die entscheidende Aussage sei gewesen,
dass seit dieser ersten Rede klar war, wer Berlin angreift, greift mich an, den mächtigsten Mann der Welt. Es hat seither keine Berlin-Krise mehr gegeben.
Für noch wichtiger hält Egon Bahr eine zweite Rede Kennedys an diesem Tag, einige Stunden später an der Freien Universität Berlin.
Dort hat er nämlich gesagt, wir müssen mit der Sowjetunion verlässliche Beziehungen der Kooperation erreichen, damit es in Europa Stabilität gibt.
Die Sowjetunion einbinden bleibt der Kerngedanke von Egon Bahrs Ostpolitik, Wandel durch Annäherung. Ein Bruch mit der bis dahin unbestrittenen Politik der Stärke gegenüber Sowjetunion und Ostblock. Bahrs Politik führt schließlich zu den Verträgen der Bundesrepublik mit der Sowjetunion und der DDR, für viele Historiker Bausteine für die Perestroika von Michail Gorbatschow. Nach dem Abschied aus der Regierung bleibt Egon Bahr für die Sozialdemokraten Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Bei der ersten gesamtdeutschen Wahl tritt er nicht mehr an, kommentiert als aufmerksamer Beobachter die Entwicklungen im Verhältnis zwischen Ost und West und bleibt in seinen scharfen Analysen seinem Credo immer treu.
Es gibt keine Stabilität in Europa ohne die Beteiligung und Einbindung Russlands. Und ich weiß genau, dass Russland nicht so schwach bleiben wird, wie es im Augenblick ist. Wir können im Prinzip jetzt alles tun, was wir wollen. Russland kann es nicht hindern, es ist zu schwach. Aber ich warne davor, ein großes, stolzes Volk zu demütigen.
Diesen Satz sagte Egon Bahr in einem Gespräch mit dem Schweizer Radio im Jahr 1999, also lange vor der Krise um die Ukraine.
Daniel Voll über das Leben und Wirken von Egon Bahr. Und aus aktuellem Anlass hören wir Egon Bahr gleich auf Radio SF 1 und 4 ausführlicher als Gast im Tagesgespräch vor einem Jahr. Zuerst aber noch die weiteren Schlagzeilen des Mittags mit Karin Britsch.
Die Aargauer Behörden haben einen Dopinghändlerring zerschlagen. Zwei Personen sind in Untersuchungshaft. Ermittelt wird gegen 10 Beschuldigte. Sie sollen in mehreren Kantonen Aufputsch und Aufbaumittel verkauft haben. Anwohner des Atomkraftwerks Betznau und Umweltorganisationen haben rechtliche Schritte gegen die Atomaufsichtsbehörde ENSI eingeleitet. Sie wollen, dass das AKW Betznau abgeschaltet wird. Dieses würde einem schweren Erdbeben nicht standhalten. Die Mehrwertsteuer auf Radio- und Fernsehempfangsgebühren wird nicht rückwirkend zurückerstattet. Nur wer seit einem Bundesgerichtsentscheid Mitte April zu viel gezahlt hat, erhält sein Geld zurück. Das entschied das Bundesamt für Kommunikation.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.